Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Grüß Gott zur Sendung am Anfang der bayerischen Sommerferien. Am Mikrofon für Sie, Gabi Hafner. Viele von Ihnen werden sich demnächst auf den Weg in den Urlaub machen, was Neues entdecken, neue Bekanntschaften schließen. Bei mir im Studio ist heute ein Mann, der mit seiner Familie auch gern unterwegs ist, nicht nur im Sommer. Er ist leidenschaftlicher Musiker und Sportler und schon allein deswegen trifft er gern Gleichgesinnte. Im Studio bei uns ist Gerhard Huck. Er ist Pastoralreferent, aktuell Leiter des Schulpastoralen Zentrums Schloss Fürstenried und seit 25 Jahren braucht er zur Fortbewegung einen Rollstuhl. Grüß Gott, Herr Huck.
Grüß Gott, Frau Hafner.
Schön, dass Sie da sind. Wenn man nach Ihnen im Internet sucht, findet man neben Ihren beruflichen Stationen immer auch die Angabe, dass Sie Rollstuhlfahrer sind. Ist das ein Faktor in Ihrem Leben neben vielen anderen oder schon ein sehr bestimmender Faktor?
Ich glaube nicht, dass der Rollstuhl, mit dem ich mich fortbewege, mich in erster Linie ausmacht. Andererseits prägt er meine Tage. Wo komme ich hin? Wo muss ich Vorkehrungen treffen? Wo muss ich Hilfe organisieren? Ich kann ihn nicht ganz wegdiskutieren.
Ich würde es mal so sagen, wenn man Ihnen gegenüber sitzt oder gegenübersteht, mit Ihnen spricht, dann vergisst man als Gegenüber diesen Rollstuhl sehr leicht. Aber natürlich brauchen Sie ihn trotzdem.
Das ist eine Entwicklung über die 25 Jahre, die Sie genannt haben. Am Anfang habe ich mich selbst in dem Ding nicht wohlgefühlt, habe wohl damit gehadert. Und schon begegnen mir Menschen anders. Und den Satz, den Sie gesagt haben, ich wirke gar nicht so behindert, den höre ich inzwischen öfters. Das ist, denke ich, das Ergebnis eines langen Prozesses.
Sie strahlen auch nicht aus, dass Sie grundsätzlich sich eingeschränkt fühlen. Das wollte ich damit auch ausdrücken. Das ist etwas, was man spürt. Ja, und Sie sind auch Schwerbehindertenvertreter in der Erzdiözese München und Freising für deren Angestellte und das auch schon seit 14 Jahren, hat vielleicht zu dieser Entwicklung auch beigetragen, setzen sich dafür ein, dass unsere Lebenswelt so geplant und gestaltet wird, dass Menschen mit Behinderung sich darin auch gut bewegen können. Und Sie tun viel, um Menschen mit und ohne Behinderung zusammenzubringen. Und darüber möchte ich mit Ihnen auch in den nächsten beiden Stunden sprechen, unter der Überschrift Mitten hinein ins Leben auch mit Behinderung.
Sehr gerne.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Unser Thema mitten hinein ins Leben, auch mit Behinderung. Zu Gast im Studio ist Gerhard Huck, Pastoralreferent, Musiker und Rollstuhlfahrer. Herr Huck, welche Hindernisse bremsen Sie denn am meisten aus?
Treppen, Steigungen, Gefälle. Im Rollstuhl hat man sozusagen seine eingebaute Wasserwaage. Ich merke genau, wo es eben dahin geht oder ich sogar ins Rollen komme oder wo ich anschieben muss. Und bei einer Treppe ist dann ganz aus, da brauche ich Hilfe.
Oder wenn ein dicker weißer Porsche den Behindertenparkplatz ein Stück weit zustellt, wie gerade aktuell bei uns vorm Haus.
Das kann der Fall sein, ja.
Muss man sich ein dickes Fell zulegen, um das alles wegzustecken? Weil wenn man sich da jedes Mal wieder aufregt, hilflos fühlt, total ausgebremst, das braucht ja wahnsinnig viel Kraft, die nicht weiterhilft.
Ich glaube, das ist wie im ganz normalen Leben bei allen anderen Menschen auch. Wir haben gute Erlebnisse und es kommen Sachen, die uns quer im Weg stehen, die uns stören. Bei mir sind es ein paar Sachen mehr, also der dicke weiße Porsche oder was immer für ein Auto, ist störend, aber ich finde nicht, dass es das Leben ausmacht.
Gibt es Erfahrungen, Bemerkungen, die trotzdem dann wehtun wieder?
Wenn ich nicht vollgenommen werde, wenn ich über den Rollstuhl definiert werde, und nicht über das, wer ich bin und was ich bin und was ich kann und mitbringe. Aber das passiert Gott sei Dank nicht oft.
Sind Sie schon mal in einem Rollstuhl gesessen oder gefahren, um zu verstehen, wo überall schon allein für die Fortbewegung Hindernisse sich auftun, hat meine Kollegin Katharina Sichler versucht, eine Kreuzung in München zu überqueren. Hören Sie mal.
Und jetzt sehe ich gerade einen kleinen Bordstein auf mich zukommen. Ich versuche zu bremsen. Jetzt muss ich da irgendwie hoch. Okay, das habe ich eben gelernt, man soll sich nach hinten lehnen und dann rüber. Ich probiere es mal. Oh, jetzt bin ich fast nach hinten gekippt, aber Gott sei Dank hält die Daniela mich. Ich probiere es nochmal.
Also um nicht lang drum rumzureden, ich stand 2 Grünphasen lang auf dieser Straße und kam nicht über diesen Bordstein drüber. Das war echt unglaublich und so schwer habe ich mir das auch überhaupt nicht vorgestellt. Oft sind die Teilnehmer aber auch auf Hindernisse gestoßen, mit denen hätten sie nie gerechnet. Gabi zum Beispiel wollte mit dem Rollstuhl einfach nur mal schnell auf Toilette fahren.
Aber ich glaube, da komme ich gar nicht durch. Jetzt schauen wir mal schon. Nee. Okay, da sehen Sie. Also bei Klotür sehen Sie, da kommt man nicht durch. Mit dem Rollstuhl. Also wieder vorwärts raus.
Das ist bei einer Aktion entstanden, die Sie, glaube ich, initiiert haben. Herr Huck, warum sind solche Aktionen denn sinnvoll, sich selber mal in einen Rollstuhl zu setzen?
Ich denke, dass solche Aktionen dazu beitragen, dass normale Menschen, Fußgänger, wie wir Rollstuhlfahrer sagen, Respekt haben für die Leistung der Alltagsbewältigung, die Menschen mit Behinderung erbringen, und dass das griffig wird und ein diffuses Mitleid den Menschen mit Behinderung gegenüber abbaut.
Wäre das auch ein Ziel, dass es dazu führt, dass man eben aufmerksamer wird und ein Rollstuhlfahrer als Fußgänger dann fragt, darf ich bei Ihnen kurz mal hinlangen oder kann ich Ihnen helfen über die Kreuzung? Ist das auch ein erwünschter Effekt?
Das ist bestimmt ein guter Effekt, wobei, wie Sie sagen, die Frage vorher ist wichtig und nicht einfach hinpacken. Man hat Tage, wo man sagt, ich möchte es selber machen, und es gibt Tage, wo man sagt, oh ja, toll, wenn Sie mir das anbieten. Das geht jetzt gerade ganz schön hoch, oder ich habe heute meinen Akku schon ziemlich leer gefahren. Den kräftemäßigen oder den wirklichen am Rollstuhl, gibt ja beide Fälle. Da ist es gut. Ein Haupteffekt ist für mich aber auch, die Berührungsängste und Scheu voneinander abzubauen und dass immer mehr Menschen erkennen, wo Barrieren stecken könnten und irgendwo dazu beitragen, die abzubauen.
Und über solche eher zwischenmenschlichen Barrieren wollen wir gleich weitersprechen nach der Musik.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Wir fragen, wie es möglich werden kann, dass auch Menschen mit Behinderung sich möglichst selbstverständlich mitten ins Leben mischen können. Im Studio ist Gerhard Huck, Seelsorger und Rollstuhlfahrer und Schwerbehindertenvertreter in der Erzdiözese. Wir haben gerade eine kurze akustische Probefahrt im Rollstuhl gemacht und sind schnell darauf gestoßen, dass auch die Barrieren in den Köpfen ziemlich hartnäckig sind. So ganz spontan und unbefangen funktioniert die Verständigung zum Beispiel zwischen Rollstuhlfahrern und Fußgängern nicht. So nennen die Rollstuhlfahrer die Normalos. Oft begegnet ihnen ein diffuses Mitleid, haben Sie gesagt, Herr Huck. Was ist denn an diesem diffusen Mitleid so unangenehm? Man empfindet es ja selber als Normalo in Anführungszeichen auch eigentlich als ja eine unangemessene Art, dieses diffuse Mitleid, und dann weiß man nicht genau, soll ich jetzt was machen, soll ich jetzt fragen oder ist das schon ein Eingriff, weil der Mensch vielleicht ganz selbstständig das schaffen kann und das gar nicht möchte?
Das ist so die Art der Fragestellung. Wenn nicht gefragt wird, Sie brauchen sicher Hilfe, dann kann auch an einem Tag, wo der Akku leer ist, wird meine Antwort sein, nein, ich brauche keine Hilfe, danke, das geht selber. Wenn es mir beiläufig kommt, ich würde Ihnen gern helfen, wenn es nötig ist, ist das vollkommen in Ordnung. Und dann kann ich in der Situation, geht es mir gut, geht es mir schlecht, mag ich mit der Person so nah in Kontakt kommen oder nicht, das ist ja auch eine Frage von Nähe und Distanz, kann ich für mich entscheiden. Und dann ist keiner von beiden irgendwie vor den Kopf gestoßen, brüskiert, fühlt sich abgelehnt oder wie auch immer.
Also schon eigentlich eine sensible Abwägung eigentlich, die da so ganz schnell passiert auf beiden Seiten. Aber es ist eben wichtig, dass man kommuniziert und respektvoll kommuniziert und nicht so dieses sehr überbetütelnde, Sie brauchen doch sicher Hilfe. Ja. Mei, kann ich Ihnen helfen.
Richtig. Ich habe jahrelang überlegt, was es so schwierig macht, Menschen mit Behinderungen in Kontakt zu treten. Das ging mir selber auch so und zum Teil ist es heute noch so. Irgendwann bin ich drauf gekommen auf die Antwort. Sie erklärt nicht alles, aber sie zeigt eine Richtung auf. Alle Menschen sind anders, Behinderte sind anders. Da ist nochmal irgendein Faktor, irgendein Handicap mit drin, was sich als das Gegenüber, wenn man neu in Kontakt kommt, ausloten, ergründen muss und herausfinden muss, wie gehe ich damit um.
Es sind also nicht nur die physischen Barrieren, Treppen oder Ähnliches, die sich in den Weg stellen, oder für blinde Menschen sind es ja auch noch viel mehr Barrieren, sondern eben auch viele Barrieren im Zwischenmenschlichen, wo man von beiden Seiten auch dran gehen kann. Trotzdem, wenn wir noch mal kurz bei den echten, bei den physischen Barrieren bleiben, ist da schon doch vieles passiert oder immer noch viel zu wenig, um einfach eine Stadt, einen öffentlichen Nahverkehr durchgängiger zu machen für Rollstuhlfahrer zum Beispiel?
In München ist schon viel passiert. Insgesamt in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt passieren Dinge. Andererseits ist da immer Luft nach oben. Da fallen mir schon an jeder Stelle Dinge ein, wo ich sage, guter Ansatz, guter Anfang, aber das und das könnte man noch bedenken. Und zwar wirklich quer durch die Behinderungsarten. Ich habe genannt die Treppen und sonstige Unebenheiten für uns Menschen in Rollstuhl oder mit Bewegungsbeeinträchtigung. Sie haben die Blinden genannt, die ich sehr bewundere, wie sie sich in der komplexen Welt zurechtfinden. Da wäre viel besser noch zu machen, denke ich, mit Leitsystemen, mit akustischen Ansagen und so weiter. Und die große Gruppe der Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Es geht um Orientierungshilfen. Sind die Beschriftungen groß genug oder die Schrift überhaupt so schnörkselig und kompliziert, dass sie schwer zu lesen ist? Das ist schlecht. Sind Treppen, Stufen und Glasflächen ausreichend kontrastreich markiert? Weil das auch ein Hindernis ist für diese Personengruppe. Übrigens nebenher hochgradig unfallgefährlich, wenn das nicht gegeben ist. Hallige Räume schließen Hörgeschädigte aus. Da kann man induktive Systeme einbauen, die Hörgeräte mit guten akustischen Signalen versorgen. Das hilft.
Viele Kirchen haben das ja, aber sind es nur die wichtigsten Kirchen oder sind es wirklich schon sehr viele? Ich weiß nicht, ob Sie da zufällig einen Überblick haben sonst.
Wir sind momentan dabei, uns da einen Überblick zu verschaffen. Ich glaube, Kirchen sind da nicht schlecht aufgestellt, aber auch da lässt sich was machen. Es wird mehr und mehr auch in einer digitalen Landkarte der Erzdiözese erfasst werden. Und ich hoffe einfach, dass das auf sanfte Weise einen Zugzwang für die Pfarreien auslöst, die das noch nicht haben.
Es ist ja auch für Sie bald Urlaubszeit, wenn Sie jetzt eine Reise planen. Wie gehen Sie da ran? Ist man da sehr eingeschränkt oder muss man sich einfach darauf einstellen, dass man dann vor Ort vielleicht spontan mit bestimmten Barrieren und Problemen umgehen muss?
Ich probiere natürlich, so viel wie möglich an Eventualitäten auszuschließen. Das Quartier sollte das können. Also, dass ich reinkomme in den Aufzug, ins Zimmer, dass der Platz, den ich brauche zwischen Schrank und Bett, um umzusetzen, dass ich in der Nasszelle das WC benutzen kann und nach einem langen Tag duschen kann, das sollte gegeben sein, weil sonst leidet die Urlaubsqualität darunter. Und zum Teil lässt sich's machen und zum Teil muss man spontan sein. Dann findet die Dusche mit dem Gartenschlauch vorm Haus statt.
Alles schon erlebt. Das sind eben schwierige Situationen für Rollstuhlfahrer. Als nächstes sprechen wir nochmal eingehender darüber, welche anderen behindernden Faktoren es noch gibt, zum Beispiel auch in der Art und Weise, wie mit und über Menschen mit Behinderung gesprochen wird. Nach der Musik erstmal die Kirchennachrichten, bevor es mit unserem Thema weitergeht.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Mitten hinein ins Leben, auch mit Behinderung. Darüber spreche ich mit Gerhard Huck, Rollstuhlfahrer, Schwerbehindertenvertreter für die Angestellten der Erzdiözese und im Hauptberuf Leiter des Schulpastoralzentrums in Fürstenried. Herr Huck, Sie haben vorher ja schon berichtet, welche auch unangenehmen Erfahrungen man immer wieder als Rollstuhlfahrer machen kann. Würden Sie sagen, dass sich die Sensibilität gegenüber Menschen mit Behinderung verbessert hat? Gibt es genug Aufmerksamkeit für die kleinen Situationen, wo man mal Hilfe braucht? Oder schauen die Leute doch weg? Es hat ja viele Aktionen gegeben. Das Jahr der Behinderten hieß es, glaube ich. Hieß es damals echt noch so?
Ja, richtig, genau.
Wird man heute nicht mehr so sagen. Reden wir auch gleich drüber. Hat sich da viel verändert, verbessert oder sind es eher so kleine Schritte?
Ich habe schon den Eindruck, dass sich viel tut und viel verbessert. Ob die Schritte klein oder groß sind, das lassen wir jetzt mal, das ist der persönlichen Einschätzung und der jeweiligen Situation auch zugeordnet. Aber man sieht es einfach in der Fußgängerzone, im Kino, im Theater, wo auch immer, die Menschen mit Behinderung, mit, sei es der Rollstuhl, sei es das Down-Syndrom, der Weißstock mit den Blinden, die Hörgeschädigten mit den Geräten, da muss man genauer aufs Ohrwaschel schauen. Aber sie sind in der Welt unterwegs und ich habe das Gefühl, nicht begafft zu werden, sondern ein normaler Teil unserer Gesellschaft zu sein. Und wenn Sie die Hilfe ansprechen, da ist die Menschheit besser als Ihr Ruf. Da habe ich wenig Probleme.
Wir sind vorher gerade drüber gestolpert. Also es gab dieses Jahr der Behinderten. Heute benutzen wir diesen Begriff so eigentlich nicht mehr, beziehungsweise es ist auch viel diskutiert worden, wie man Menschen, die anders sind, bezeichnet. Eine Zeit lang hat man sich auch mit dem Begriff gehandicapt beholfen, der aus dem Englischen kommt. Was ist eine angemessene Form?
Ich würde mich da jetzt nicht völlig drauf kaprizieren, wobei zu sagen, Menschen mit Behinderung ist deutlich besser als Behinderte. Das Menschsein ist der wichtige Faktor, ist die entscheidende Eigenschaft. Und die Einschränkungen, naja, die sind halt als Eigenschaft mit dabei, wie jemand, der groß, klein, dick, dünn ist, wenig Haare hat, viele Haare hat. Der Mensch ist das Wichtige, denke ich.
Ist der Gesetzgeber auch gefragt, in die Richtung weiterzuarbeiten, dass Menschen mit Behinderung möglichst ohne Einschränkungen oder mit möglichst wenig Einschränkungen einfach mitten im Leben sich bewegen können? Oder sind die Voraussetzungen da, was den Gesetzestext betrifft, einigermaßen gut?
Ich denke, ohne Gesetze kommt man nicht aus. Die geben so den wichtigsten und ersten Anstoß und sie können nie das ganze Leben umfassen. Ausgehend von der UN-Behindertenrechtskonvention haben ja die internationale Staatengemeinschaft und die Länder einzeln sich da, das hat Einfluss gefunden in die Gesetzgebung der Länder, ist aber eigentlich immer empfehlender Charakter, ist nicht bindend, so viel ich das sehe, wo kann ich einklagen, wenn nicht barrierefrei gebaut worden ist. Momentan ist großes Thema das Gesetz, was Menschen mit Behinderung zum Teil ausschließt, jemand, der so schwer behindert ist, dass er oder sie auf Hilfe angewiesen ist, die wiederum honoriert werden muss, damit dem Sozialsystem auf der Tasche liegt. Die können nicht Geld über 2.500 Euro, wenn ich das richtig im Kopf habe, ansparen, auch wenn sie arbeiten. Also da auf eine große Urlaubsreise zu sparen, ist schier unmöglich. Das ist keine Gleichberechtigung.
Mhm. Also weil alles über diese Summe hinaus dann quasi eingezogen wird, um diese Hilfe zu finanzieren.
Genau, so ist es. Und da finde ich, ist da schon noch viel zu tun, auch vom Gesetzgeber. Ansonsten, gerade unser bayerischer Ministerpräsident hat ja verkündet, dass Bayern bis zum Jahr 2021, was den öffentlichen Bereich angeht, barrierefrei sein wird. Sehr optimistisch von Herrn Seehofer. Ich bin gespannt, wie er das auch nur annähernd umsetzen will. Bahnhöfe, Polizeistationen, Postämter oder die Postfilialen. Nur um so ein paar ganz einfache Sachen zu nennen. Krankenhäuser und so, da geht's in Ordnung. Aber schon Schulen. Ich war in der Schule, wo meine Mädchen hingehen, noch nicht drin, weil sie nicht barrierefrei ist. Und ich habe in meiner Eigenschaft als Leiter des Schulpastoralen Zentrums auch ein gewisses Deputat an Religionsstunden. Ich habe da nicht die ganze Breite der Auswahl der umliegenden Schulen, sondern ich muss schauen, neben dem, wer kann mich stundenplantechnisch einbauen, auch die Frage, in welcher Schule komme ich ins Klassenzimmer.
Und die ihre Arbeitsplätze, die ja auch öfter mal gewechselt haben mussten, die dann auch so blitzmäßig umgebaut werden für Sie?
Sie mussten umgebaut werden und blitzmäßig geht da gar nichts. Es hat durchaus schon mal ein ganzes Jahr gedauert, bis eine Rampe gewachsen ist und Kollegen, Nachbarn, irgendwelche Leute mussten mir über die zwei Stufen helfen.
Das sind dann einfach Dinge, die man ja irgendwie mit möglichst gutem Humor hinnehmen muss.
Arabisches Sprichwort. Mit Geduld und Humor kommt man durch diese Wüste.
Ja, aber natürlich ist zu hoffen, dass diese Wüsten immer kleiner und immer weniger werden.
Ja.
Und dazu kann auch jeder beitragen, indem man eben ja unbefangener, einfacher in Kontakt auch kommt mit Behinderten. Das geht vielleicht nicht ganz von alleine. Wie es gehen kann, das ist unser nächstes Thema bei Einfach Leben nach der Musik.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Zum Thema mitten hinein ins Leben, auch mit Behinderung. Und mit Gerhard Huck im Studio. Er ist von Beruf Pastoralreferent, also Seelsorger. Er ist Rollstuhlfahrer und Schwerbehindertenvertreter. Wie können denn Menschen mit und ohne Behinderung selbstverständlicher, unbefangener zueinander kommen? Da hakt es ja immer noch ein bisschen, haben wir vorher schon angesprochen.
Ja, richtig. Ich finde, man sollte ganz normal miteinander umgehen. Man darf eine Unsicherheit zum Ausdruck bringen, Man kann eine Neugierde ausdrücken und sagen, ich hätte jetzt eine Frage, darf ich Sie oder dich das fragen? Meistens erzählt man ganz gern, was einem widerfahren ist, warum man mit dem oder dem Hilfsmittel unterwegs ist. Wenn es einem an dem Tag gerade nicht passt oder grundsätzlich nicht passt, wird es gesagt. Mhm. Und ansonsten, ja, wir Menschen mit Behinderung reden normal. Ich sage immer wieder mal zu jemandem, Mensch, lass uns darüber gehen. Und es wird dann wahnsinnig gespreizt, wenn es dann heißt, ja gut, ich gehe, du rollst. Nein, auch ich gehe. Blinde, die ich kenne, sagen, weißt du, wen ich gestern gesehen habe? Wir benutzen ein normales Vokabular, wie die Welt um uns herum. Und wir sind Teil dieser Welt und nicht draußen vor, hoffentlich.
Das heißt, da spielt sie auch gar nicht so was furchtbar Kompliziertes ab, weil es einfach ja Teil ihrer Alltagswelt ist.
Weniger Scheu vor Fehlern. Man kann auch sagen, das war jetzt aber unpassend. Das geht mir ganz quer runter, was Sie da zu mir gesagt haben. Und dann sagt die andere Seite Entschuldigung und dann ist auch wieder gut. Und dann gehen die nächsten gemeinsamen Schritte, hoffe ich.
Man kann ja ein bisschen ausführlicher in dem Fall kommunizieren und vielleicht sagen, wissen Sie, ich bin jetzt da gerade wirklich ein bisschen unsicher. Da hätte ich jetzt mal eine Frage oder wie machen wir denn das jetzt irgendwie so, dass man einfach auch dazu sagt, wie es einem damit geht, dann ist es für den anderen auch transparent und Missverständnisse oder dass der eine oder andere sich vor den Kopf gestoßen fühlt, diese Gefahr ist dann kleiner.
Ja, perfekt. Und ich würde sagen, reden wir nicht lang um, mitten rein ins Thema.
Und wenn Sie eben einen Tag haben, wo sämtliche Akkus schon echt leer sind und Sie keinen Nerv haben für so ein Gespräch, wie würden Sie es dann ausdrücken?
Dann würde ich sagen, heute erwischen Sie mich da am falschen Fuß. Vielleicht ergibt sich eine andere Gelegenheit, wo wir gern drüber reden, aber heute passt das jetzt nicht für mich. Aber die Frage an sich ist in Ordnung.
Eine große Diskussion gibt es ja nach wie vor um Inklusion an Schulen. Wäre das nicht ein ganz wichtiger Schritt, weil es eben die Vorsortierung in Menschen mit und Menschen ohne Behinderung, die dann eigentlich in zwei völlig unterschiedliche Bahnen schon einsortiert werden, dann nicht mehr gäbe und weil diese Begegnung einfach automatisch und selbstverständlich immer stattfindet?
Ich glaube, dass das genau der richtige Schritt ist. Dann übt man den Kontakt mit Menschen mit Behinderung ab Kindesbeinen ein und es wird zur Normalität und zur Selbstverständlichkeit. Was man dazu sagen muss, jetzt jeden, egal ob er will oder nicht, in eine inklusive Schule zu stecken, ich glaube, ist ein Schritt in die falsche Richtung. Es muss die Wahlfreiheit geben. Aber in der Mehrzahl der Fälle ist es eher so, dass Kinder, Jugendliche mit Behinderung und deren Eltern einen ganz schönen Kampf ausfechten müssen, bis sie in einer Schule, in einer Kindertageseinrichtung willkommen sind und das möglich wird, dort zu sein. Aber auch da bessert sich vieles.
Selbst an kleinen Orten kann das passieren, wo alle diese Familie und dieses Kind von Geburt an kennen. Und wenn es dann plötzlich an die Einschulung geht, da baut sich dann plötzlich so eine Mauer auf. Das ist sehr schmerzvoll. Hat mir mal die Mutter eines blinden Jungen geschildert in einem relativ kleinen Ort. Ja, da braucht es schon viel Gelassenheit, dass man da nicht auch bitter wird.
Ja, da muss man sich eine gewisse Hornhaut auf der Seele wachsen lassen und dann wiederum diese Hornhaut auch immer wieder wegcremen, damit man geschmeidig bleibt und nicht verbittert, wie Sie sagen.
Wie weit ist man auf diesem Weg, inklusive Schulen zu haben, dass man so eine Wahlfreiheit verwirklichen könnte?
Ja, die Befürchtung, dass durch ein Kind mit Behinderung in der Klasse mal das eigene Kind nicht so zum Zuge kommt, nicht so gefördert wird, die ist irgendwo nachvollziehbar und ist weit verbreitet. Dass dadurch andere Belange des Lernens vertieft werden, gerät damit aus dem Blick. Ich habe insgesamt so eine Anfrage an die sehr große Kopfigkeit unserer Schulbildung. Klar muss man das kleine Einmaleins und noch Mathe darüber hinaus können. Sprachen sind förderlich. Das logische Denken muss geschult werden. Aber ein bisschen mehr Herzensbildung und ein bisschen weniger Spezialwissen, das würde ich sehr begrüßen.
es gibt ja auch viele andere Faktoren, die dafür sprechen, dass man diesen Punkt in den Schulen sowieso überdenken muss und das soziale Miteinander viel stärker in den Blick nehmen, wenn wir auf das Stichwort Integration schauen oder auch auf das Stichwort Mobbing und was passiert eigentlich mit denen, die sich da ins Abseits gestellt fühlen.
Und ansonsten in Richtung inklusive Schule, da ist, denke ich, vor allem baulich was zu tun. Wie findet sich ein blindes Kind zurecht? Sind die Räume gut genug akustisch gedämmt oder gibt es mobile Induktionsanlagen? Die technischen Möglichkeiten haben wir alle, aber sie müssen angegangen werden, irgendwo finanziert werden und umgesetzt werden. Ja.
Für diese Wahnsinnsanforderungen durch Brandschutzmaßnahmen, da musste das Geld dann auch da sein. Also es ist doch eine Frage auch dessen, wie man die Dringlichkeit definiert vielleicht.
Als Schwerbehindertenvertreter, der in Richtung Barrierefreiheit viel unterwegs ist, ist das einer meiner Sätze. Ich möchte mal einmal Brandschutz heißen und nicht Barrierefreiheit.
Ein ganz nachdenkenswerter Satz.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Bei uns geht es um das Thema mitten hinein ins Leben, auch mit Behinderung. Gerhard Huck hat uns schon ein gutes Bild davon gezeichnet, mit welchen Hindernissen und auch Ärgernissen Menschen mit Behinderung kämpfen. Sie machen aber jetzt nicht den Eindruck eines Menschen, der sich davon zermürben lassen würde, Herr Huck. Wie ist Ihre Grundeinstellung?
Ich lebe viel zu gern und es ist so viel überall mitzunehmen, zu erleben, zu erfahren. Die Einschränkungen sind der kleinere Teil meines Lebens.
Das ist eine schöne Überleitung. Es gibt natürlich auch Hürden im Beruf, aber es gibt auch immer bessere technische Hilfsmittel und Möglichkeiten, Lebensfreude zu verwirklichen mit anderen gemeinsam. Darüber sprechen wir nach den Nachrichten in der nächsten Stunde von Einfach Leben mit Gerhard Huck. Und wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Bis gleich.
Münchner Kirchenradio. Einfach Leben.
Hallo zur zweiten Stunde mit dem Thema mitten hinein ins Leben, auch mit Behinderung. Dazu begrüße ich nochmal im Studio Gerhard Huck. Hallo.
Hallo.
Er leitet das Schulpastorale Zentrum Schloss Fürstenried, macht gern Musik und sportelt und das alles vom Rollstuhl aus. Willkommen nochmal an Sie und ich bin Gabi Hafner. Schön, dass Sie zuhören. Am Freitag beginnt ja in Rio die Olympiade und 4 Wochen später treten nochmal Athleten an in etwas anderen Disziplinen bei den Paralympics. Ich muss sagen, mit diesen ganzen Dopingskandalen, für mich sind eigentlich die Paralympics die eigentlichen, die richtigen Olympischen Spiele. Verfolgen Sie die?
Ich finde es toll, dass es über die Jahre mehr und mehr so einen Stellenwert bekommen hat, die Paralympics, dass das in den Medien und bei den Sportbegeisterten immer mehr Beachtung findet. Paralympics haben nicht mehr so den Beigeschmack von Freakshow und insofern durch das Interesse und die mediale Aufmerksamkeit baut auch das sicher Vorbehalte ab und damit Barrieren.
Was ist Ihr Sport?
Ich habe vor Jahren angefangen mit dem Biken. Man schnallt sich vor dem Rollstuhl so ein drittes Rad, was die kleinen Vorderräder von der Straße weghebt und ist als Dreirad unterwegs. Und statt dem Lenker habe ich zwei, ja, beim Radl sind es die Pedale. Ich habe es als Manuale, die aber auch nicht gegenläufig sind. Sonst würde man in Schlangenlinien fahren, sondern im gleichen Rhythmus zieht und schiebt man und bewegt sich damit vor und kann Fahrrad fahren und den Wind im Haar spüren. Vor 2-3 Jahren habe ich das Bogenschießen angefangen, eine sehr ruhige, konzentrierte Sportart. Ich sage manchmal im Scherz, es ist fast was für Autisten, wobei manchmal auch im Training viel geratscht wird und viel Spaß dabei ist. Und vor 3 Jahren habe ich kennengelernt Rollstuhl-Rugby und bin seit einem Jahr hier in München in einem Verein auch.
Da werden wir uns auch noch ausführlicher drüber unterhalten, gleich später. Es gibt übrigens bei einem britischen Sender einen ganz tollen Trailerfilm zu den Paralympics, habe ich mir gestern angeschaut auf YouTube. Und da sind auch kurze Szenen von Rollstuhlsport dabei. Ich glaube auch Rollstuhl-Rugby, jedenfalls sehr sehenswert. Und wir sprechen gleich weiter über Sport im Rollstuhl.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Gerhard Huck ist bei uns im Studio. Er ist Pastoralreferent, Schwerbehindertenvertreter in der Erzdiözese und auch Rollstuhlsportler, wie er schon erzählt hat. Mitten hinein ins Leben, auch mit Behinderung, ist unser Thema. Welche Bedeutung hat Sport denn dafür, dass Menschen mit Behinderung mitten im Leben sein können?
Ich finde Sport wichtig. Jahrelang habe ich kaum gesportelt und merke, was mir abgegangen ist. So komisch, wie es klingt, im Alltag kommt mein Puls kaum auf erhöhte Frequenz. Im Gelände oder bei Steigungen schnaufen meine Hilfspersonen meist mehr als ich, obwohl ich mitmache und nicht nur passiv im Rollstuhl drin sitze. Beim Sport bewege ich Muskeln, die im Alltag nicht gefordert sind. Ich komme ins Schwitzen, freue mich an der Bewegung und an der Herausforderung und meistens auch am Miteinander mit anderen Menschen.
Also geht es Ihnen da letztlich so wie jeden, der gerne Sport macht, das sich bewegen gegen ein Hindernis angehen oder ja, den Puls mal hochtreiben und spüren, was man so auch drauf hat.
Richtig.
Sie selber spielen auch Rollstuhl-Rugby, haben Sie schon erzählt. Ich habe Sie da ja auch schon in Aktion erlebt bei einem Workshop in Leipzig und das hört sich in der Halle so an. Das ist ein sehr schneller Sport, da geht das Adrenalin schon beim Zuschauen richtig hoch, habe ich gemerkt. Was mögen Sie dran?
Das Faszinierende dran ist, es schaut auf den ersten Blick sehr aggressiv aus, auch gefährlich. Und ich habe mir in den ganzen Trainings und Spielen, die ich bis jetzt mitgemacht habe, keine einzige Verletzung geholt. Ich habe kein Pflaster gebraucht, gar nichts. Es ist einfach ein sehr offensives Spiel. Jemand hat mal zu mir gesagt, es ist eine Mischung aus Autoscooter, Handball und Schach. Autoscooter ist klar, da knallt's. Ja. Handball ist, mit so einem Ball ist man unterwegs, wobei das Tor eben nicht erzielt wird durch Werfen, sondern durch über die Linie bringen. Und Schach insofern, man überlegt sich als Mannschaft genau, wer steht wo, um welche Bewegung des Gegners zu provozieren und dann wiederum die und die Lücke aufzutun.
Steckt eine ganze Menge drin, auch eben eine ganze Menge Teamarbeit. Ist so ein gemeinsamer Teamsport, wo Menschen mit und ohne Behinderung auf dem Feld stehen können, eigentlich eine tolle Gelegenheit, sich einfach kennenzulernen und sich im Miteinander zu erfahren?
Ganz sicher, das ist ja die Begegnungsmöglichkeit, weil Spaß mit im Spiel ist und über Spaß fallen viele Barrieren. In puncto Rollstuhlrugby muss ich sagen, das ist eigentlich ein Sport, den die Behinderten für sich reklamieren. Beim Rollstuhlbasketball kann eine Mannschaft sich aus Behinderten und Nichtbehinderten zusammensetzen. Das wird dann über ein Punktsystem und Handicaps ausgeglichen. Rollstuhlrugby kommt eigentlich aus der Querschnittsecke und schon ein MSler wie ich wird da erstmal angeschaut, ob wir den überhaupt dabei haben wollen. Also das Rollstuhlrugby ist ein reiner Behindertensport. Dass im Training halt mal Freunde, Bekannte, die Familie mitspielt und auch Spaß hat und wie Sie sagen, sich die Barrieren und die Berührungsängste abbauen, das ist ein schöner Nebeneffekt. Aber der Sport an sich, wie man ihn turniermäßig erlebt, ist fest in Behindertenhand.
Dann war das eine Ausnahme bei dem Workshop. Was schätzen Sie denn, wie viel Prozent der Sportvereine so kooperativen oder wie nennt man das, also Sport anbieten für Behinderte und Nichtbehinderte, gleichzeitig eben sowas wie Rollstuhl, Basketball oder sind das andere Verbände, die sowas organisieren?
Es gibt einen deutschen Rollstuhlsportverband, der aber bestimmt hineinwirkt in die normale Vereinslandschaft, aber längst nicht jeder Verein ist da mit einem entsprechenden Angebot aufgestellt. Es geht auch mit der Zugänglichkeit der Hallen und der Baulichkeiten an, und aber auch mit dem ist jemand da, der sich um die Belange von Behinderten kümmert und einsetzt, dass da Barrieren, die erkannt werden, die zum Teil der Behinderte erst benennt, abgebaut werden.
Das klingt sehr nach einem Feld, wo man noch viel voranbringen könnte, wenn man sich dafür engagieren möchte. Ja, bei den Athleten der Paralympics wird man demnächst wieder neue, noch ausgefeiltere Hightech-Prothesen sehen können. Welche Rolle solche technischen Hilfsmittel im Alltag für Menschen mit Behinderung spielen, das möchte ich gleich mit Gerhard Hoog besprechen nach der Musik.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Unser Thema mitten hinein ins Leben, auch mit Behinderung. Mein Gesprächspartner ist Gerhard Hoog, seit 25 Jahren Rollstuhlnutzer, aktiver Sportler und von Beruf Seelsorger, Pastoralreferent. Kann sich denn jeder Bedürftige jeweils den neuesten Fortschritt bei den technischen Hilfsmitteln, die ja auch viel erleichtern können, eigentlich überhaupt leisten?
In Deutschland haben wir ein tolles Sozialsystem. Nach meiner Einschätzung ist die Grundversorgung für jeden und jede gegeben. Komplizierter wird's, wenn es um die etwas feineren, moderneren Sachen geht, um die individuell auf den Menschen, den jeweiligen Menschen angepassten Sachen. Die Kassen wollen das Geld nicht mit vollen Händen ausgeben, lehnen meistens erst ab. Nach meiner Erfahrung ist es nicht die Regel, dass das notwendige Hilfsmittel, wenn es in das etwas feinere, ausgefeiltere hineingeht, dass das auf Anhieb genehmigt wird und übernommen wird. Es braucht einen Widerspruch und es braucht Argumentieren. Da sind wirklich Barrieren dann im Spiel, die ich sprachlich ansetzen würde. Ich als der Mensch, der etwas haben möchte, einen neuen Rollstuhl oder eben andere Hilfsmittel, ich muss den Sachbearbeiter verstehen, seine Bestimmungen kennen und vielleicht die Gesetze, die das Ganze untermauern. Ich muss das durchdringen können, verstehen und argumentieren können, um mein Anliegen durchzusetzen. Eine Ausdrucksfähigkeit ist ganz wichtig. Und je nach Herkunft, Bildung, Sprachtalent eines Menschen können diese bürokratischen Abläufe, denke ich, zu unüberwindlichen Barrieren führen.
Gibt es da Hilfe von Verbänden, die einem da helfen können, sich da mit dieser durch diese Bürokratie zu kämpfen, wenn man selber das nicht so drauf hat?
Ist mir jetzt direkt nicht bewusst, aber wir haben einen Schwarzafrikaner zum Beispiel im Rugby-Verein mit dabei und da ist immer mal jemand dabei, der hilft, ihm irgendwas zu erleichtern, was er aufgrund seiner mangelnden Sprachfähigkeit von sich aus, glaube ich, nie und nimmer kriegen würde.
Mhm. Sind auch finanzielle Hilfen durch Aktionen wie Aktion Mensch und ähnliche Projekte, Institutionen wichtig nach wie vor, weil es eben offenbar doch nicht so selbstverständlich ist, dass man dann auch wirklich die Hilfsmittel, das einem gerade selber am meisten helfen würde, finanziert bekommt?
Aktion Mensch unterstützt, fördert meines Wissens Aktionen im Bereich Inklusion, Integration von Menschen mit Behinderungen, aber auch da ist ein Antragsweg zu beschreiten, auch da kann ich nicht einfach nur sagen, hallo, ich bräuchte mal und habt ihr nicht. Da werde ich nichts bekommen. Diese Hürde dieses Antragswesens, der ganzen Verwaltung, der Formulare sind nicht unerheblich.
Also da sind auch Menschen gefragt durchaus, die sich da engagieren wollen, wenn sie sich auf sowas treffen.
Ja, also nachdem ich da meine Erfahrungen gemacht habe und meistens positive, berate ich auch, wo immer man mit anderen Menschen zusammenkommt, gerne und sage, ich habe so und so geschafft, was davon könnte für dich passen. Aber da braucht es gegenseitige Beratung.
Sie beraten ja auch schon seit 14 Jahren als Vertrauensperson für Schwerbehinderte bei Ihrem Arbeitgeber, dem Erzbistum München und Freising. Und nach der Musik und den Kirchennachrichten möchte ich mit Ihnen über Barrieren im beruflichen Umfeld sprechen.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Zum Thema mitten hinein ins Leben, auch mit Behinderung. Das ist ja auch eine Frage, die Arbeitgeber sich stellen müssen, wie das gehen kann, dass Menschen mit Behinderung mitten reinkommen. Mein Studiogast Gerhard Huck arbeitet seit 14 Jahren daran, auch in diesem Feld etwas zu bewegen. Er ist Mitglied der Schwerbehindertenvertretung für die Angestellten der Erzdiözese München und Freising. Was bedeutet denn eine Behinderung für berufliche Pläne? Muss man da bei der Berufswahl von vornherein ganz bescheiden sein, wenn man die Behinderung schon als junger Mensch hat?
Man muss zunächst mal realistisch sein, denke ich. Man muss schauen, bringe ich erwartete Fähigkeiten mit, die nötig sind, um eine Tätigkeit ausüben zu können. Nach meiner Erfahrung zeigen Vorgesetzte und Kollegen viel Verständnis für ein gewisses Maß an Einschränkungen, die ich mitbringe. Aber unsere Arbeitswelt ist halt leider kein Wellnessurlaub. Die beruflichen Pläne müssen für mich umsetzbar sein und müssen realistisch zu den Anforderungen der jeweiligen Sparte passen. Und wenn diese Pläne, Ideen, die ich mir mal gemacht habe, nicht realisierbar sind, dann werde ich mich bescheiden müssen. Da werde ich bescheiden sein müssen und irgendwas Realistischeres anpacken. Oder selber Chef werden und eine Firma aufmachen.
Mhm. Auch eine Möglichkeit, wenn man die Power hat dazu. Gibt da aber auch gezielte Förderungen und ja, Unterstützung?
Da ist unser soziales System gut aufgestellt. Also es gibt das Integrationsamt, die eben dann Assistenzen gewähren, um gewisse Mankos auszugleichen, sodass eben ein Chef oder eine Kollegenschaft nicht sagt, ah, wir müssen ständig für den dies oder jenes machen, sondern da kann dann stundenweise, je nach der Behinderung, ein Assistent mit dazukommen, der diese Hilfstätigkeiten ausübt. Und das wird dann über staatliche Systeme finanziert.
Was sind die Fragen, an denen Sie sich in der Schwerbehindertenvertretung so abarbeiten?
Viel diese Unsicherheit. Wie geht man damit um, wenn die Betroffenen erstmal miteinander geredet haben? Lassen sich viele Probleme lösen. Unser Geheimrezept, so geheim ist es gar nicht, ist der runde Tisch, die Beteiligten an den Tisch bringen und möglichst offen miteinander reden. Da lassen sich dann Probleme ansprechen, viele ausräumen, manche bleiben stehen und mei, da lebt man halt dann von beiden Seiten damit. Das ist unser täglich Brot. Wir begleiten viele Bewerbungs- und Einstellungsverfahren, weil es ist natürlich auch attraktiv für den Arbeitgeber, die Quote von 5% der Beschäftigten mit Menschen mit Behinderungen zu besetzen, weil sonst werden Abgaben fällig, sozusagen eine Strafgebühr. Mhm. Und das ist, eine ist die Strafgebühr, das andere ist das Image, zu sagen, wir sind da gut aufgestellt, wir erfüllen die Quote oder sind knapp dran. Wenn Kirche zum Beispiel jetzt sagen müsste, von den geforderten 5 haben wir nur 1,5, das käme schlecht rüber. Das würde nicht zu dem passen, was am Sonntag von der Kanzel gepredigt und verkündet wird. Aber das ist nicht der Fall. Wegen Fluktuation sind die 5% manchmal ein bisschen am Kippeln, aber im Großen und Ganzen sind wir in dem Bereich unterwegs.
Also da erfüllt die Kirche ihre Hausaufgaben und hat auch eine gewisse Vorbildfunktion einfach. Das ist eine Institution, auf die man schaut, ähnlich wie auch sicher staatliche Einrichtungen, andere öffentliche Einrichtungen. Aber man hört doch immer wieder, dass in der Privatwirtschaft gerne oder lieber diese Strafgebühr bezahlt wird, als dass man sich wirklich den Fragen unterzieht, wie kann ich Menschen mit Behinderung integrieren in meine Firma?
Ja klar, das spielt mit rein. Die Arbeitsleistung, da spielt der Behindertenstatus oder die Handicaps, was jemand nicht machen kann. Das ist der erhöhte Kündigungsschutz. Das sind die 5 Tage Urlaub mehr pro Jahr, die natürlich für einen Arbeitgeber auch organisiert und finanziert werden müssen.
Wie ist Ihre Erfahrung? Ist man auf der Karriereleiter auch ausgebremst als Mensch mit Behinderung?
Ich denke manchmal, habe manchmal gedacht, das heißt immer, wenn eine Frau die Karriereleiter hoch will, muss sie doppelt so gut sein. Das mag für Menschen mit Behinderung auch zutreffen. Man muss in irgendeinem Gebiet, unter irgendeinem Aspekt ein Mehr mitbringen als die anderen Bewerber, weil sonst kommt man nicht wirklich zum Zug. Und man muss sagen, man muss ja auch dranbleiben. Man muss eine große Power und Durchhaltevermögen haben. Und das ist wiederum die Frage, die sich jeder Mensch mit Behinderung dann stellen muss. Kann ich das oder schade ich damit meiner Gesundheit?
Das ist sicher sehr individuell auch abzuwägen.
Welchen Stellenwert hat Arbeit für mich? Und selbst wenn es mir sehr, sehr wichtig ist, schade ich mir mit einem Vollzeitjob. Hätte ich ihn gern, aber ich merke, dass ich dann am Abend und am Wochenende nur noch platt bin, dann ist es vernünftiger zurückzustecken. Es ist ein Abwägen zwischen verschiedenen Aspekten von Lebensqualität.
Andererseits gibt es inzwischen auch öfter Menschen mit Behinderung, die hohe Ämter ausüben. Ob die eine gewisse Signalwirkung haben, darüber möchte ich mit Gerhard Hoog gleich noch sprechen.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben. Der Talk für alle Lebenslagen. Mit Gabi Hafner.
Darüber, wie Menschen mit Behinderung noch mehr und viel selbstverständlicher mitten im normalen Leben dabei sein können, sprechen wir heute. Gerhard Hoog ist selber ein gutes Beispiel dafür, als Familienvater, Pastoralreferent, Hobbysportler und Schwerbehindertenvertreter steht er mitten im Leben. Nun haben wir in Deutschland einen langjährigen Minister, der schon sehr lang im Rollstuhl sitzt und trotzdem in aller Welt unterwegs ist, und eine Ministerpräsidentin, die an MS erkrankt ist und ja auf eine sehr authentische und auch sympathische Art das lebt und das auch nicht versteckt. Ist es auch gut, das zu sehen, dass solche Menschen in der Öffentlichkeit auch automatisch einfach transportieren, weil sie diese Einschränkungen eben haben und trotzdem einen harten Job machen, dass sie das einfach so selbstverständlich in die Öffentlichkeit tragen und alle das sehen können. Das geht und Mensch, boah, da steckt echt viel dahinter, aber die schaffen das.
Das ist ein ganz unbestritten ganz, ganz wichtiges Signal, zu sagen, schreibt die Menschen mit Behinderung nicht ab, sondern schaut auf den jeweiligen Einzelfall, schaut auf den Menschen, was kann er, was kann sie.
Ja, vielleicht werden das auch mehr werden, kann man sich ja eigentlich nur wünschen, weil das oft mehr bewirkt als Gesetze und Vorschriften.
Auf jeden Fall. Also das gelebte Leben ist stärker als der geschriebene Buchstabe.
Münchner Kirchenradio. Einfach leben.
Wie können Menschen mit Behinderung, mit möglichst wenig Hürden mitten hinein ins Leben? Wie können Menschen selbstverständlicher mit ihnen umgehen, die keine Behinderung haben, ihre inneren Hürden abbauen? Darüber haben wir gesprochen in den letzten 2 Stunden. Gerhard Huck hat umfassend Auskunft gegeben. Vielen Dank dafür. Woran arbeiten Sie gerade am stärksten, um etwas voranzubringen? Gibt es da was?
Zusammen mit anderen entwickle ich immer wieder neue Ideen, wie man Menschen mit und ohne Behinderung zusammenbringen kann. Ganz konkret bereite ich zusammen mit dem AK Barrierefrei Aktionen auf der Korbinianswallfahrt der Jugend vor, die im November wieder stattfinden wird in Freising. Es ist wichtig, voneinander zu lernen, miteinander eine gute Zeit zu haben und dabei, ich glaube, das passiert so nebenbei, immer mehr Barrieren einzuebnen, baulich, aber auch in den Köpfen und Herzen.
Ganz wichtig. Ganz vielen Dank, Herr Huck. Alles Gute.
Sehr gerne. Danke, dass ich da sein durfte.
Und wenn Sie diese Sendung im Ganzen nochmal nachhören, weiterempfehlen oder kommentieren wollen, dann können Sie das auf münchner-kirchenradio.de unter Einfach leben. Wir freuen uns drauf und ich sage danke fürs Zuhören. Auf Wiederhören.